20. April 2020, Berlin. Vielleicht zum letzten Mal.
Oh ja, vielleicht die letzte Folge heute. Mal gucken, wie lange wir labern. Vielleicht.
Ja, ist schon falsch, ist der 30. April.
Das stimmt.
Toll.
Ach, 20. April, da war ich vielleicht, weil du so ein Rassist bist.
Genau. Also Rassisten Alex ist wieder dabei.
Wir sind nicht alleine. Treptow ist ganz normal da und Rassisten Alex ist auch mit am Start. Deswegen auch die letzte Folge.
Lanza, Lukas und Polizistenhasser Philipp ist auch wieder am Start.
Ach ja, das fängt ja fängt gut an. Ein glamouröser Anfang. Ich sag das Datum falsch und wir werfen gleich erstmal mit Unsinn um uns.
Ey, sag mal,
wollen wir nochmal starten?
Lass uns nochmal starten.
Ja. Aber das schneiden wir nicht raus.
Wir starten trotzdem nochmal neu.
Die letzte Folge schon auch nochmal ein bisschen schöner, weißt du, zum Abschluss, dass wir uns nochmal digital quasi alle umarmen und sagen, hey,
Es war doch eigentlich, alles gar nicht so schön.
Eigentlich war es doch, es war nicht alles schlecht.
Okay, pass auf, dann fange ich jetzt nochmal an, es ist der 30. 30. April 2020, Berlin.
Hey!
Hey! Mensch, ihr seht ja immer noch so schön.
Frisch ans Werk.
Ach, ich mag euch einfach.
Ich auch. Ist super. Mensch, es ist jetzt hier Dienstag oder Freitag, je nachdem, in welchem Turnus wir uns gerade befinden. Und es ist die letzte Podcast-Folge. Wir werden jetzt quasi nochmal alle Geheimnisse rauskramen, nochmal alle, die ganze Dreckswäsche nochmal rausholen und nochmal alles nochmal rauspulen, was wir hier haben. Für die Zuhörer und als kleine Belohnung, dass ihr es tatsächlich bis zum Ende dieser Podcast-Serie geschafft hat. Ich finde es ja sensationell, dass wir es überhaupt geschafft haben.
Dafür klatschen wir jetzt mal für euch, Leute.
Hey. Für euch. Und dieser Applaus ist genau für dich, richtig?
Nur für dich.
Wir haben gerade so ein bisschen irgendwie versucht zu ordnen, was wir denn noch erzählen können. Die letzten zwei Folgen, ich habe schon gesagt, wir reden jetzt gerade nach 3 Wochen über die 3 Wochen, die wir schon 3 Wochen zuvor irgendwie erlebt haben.
Also 9 Wochen insgesamt.
Also, ich glaube 6, ne? 6 sind es oder 7.
Ja, wenn wir jetzt noch 3 Wochen reden, dann sind es 9.
Ja. Dann ist doch nicht die letzte Podcast.
Es ist irgendwie schwierig, alles zu erzählen in richtiger Reihenfolge, die richtige Erinnerung wieder hervorzurufen und genauso viele Geheimnisse, wie wir jetzt noch lüften werden, nehmen wir mit ins Grab.
Ja. Ich glaube auch, wir werden so viel vergessen, genauso viel, wie wir erzählt haben.
Manches wird bewusst weggelassen, manches wird vergessen, das tut mir leid für euch an den Geräten zu Hause, aber alles können und wollen wir hier nicht teilen.
Da hätte der mit dabei sein sollen, aber wir können tatsächlich sagen, mit diesem Podcast erzählen wir so viel, dass es sich eigentlich anfühlt, als wäret ihr fast dabei gewesen. Ja. Also so viel kann man schon mal sagen.
Also ich glaube, so ausführlich habe ich noch nie so eine Reise, die ich mit euch erleben durfte, besprochen als hier. Deswegen.
Also das ist eigentlich ausführlicher, als man es jedem Freund oder jeder Freundin irgendwie erzählen kann. Ich meine, man muss überlegen.
Aber es ist auch ein Podcast, dem ich keinem Freund oder einer Freundin zumuten will.
Das stimmt. Freunden würde ich das nicht empfehlen. Aber ich meine, das sind am Ende irgendwie 10 Stunden Gelaber oder so. Überleg mal, du triffst dich jetzt mit irgendwem und der oder die fragt einfach, du, wie war es in den Tadschikistan? Und 12 Stunden am Stück labern.
Manche können das bestimmt. Manche machen das einfach und dann, ach, ist es ja schon 4 Uhr morgens. Ich gehe dann mal nach Hause.
Das erinnert mich an unser Erlebnis in Bahrain.
Warte, welches?
Stundenlang wurde da erzählt. Aber es war geil.
Gegensatz zu unserem Podcast war es geil.
Ja, daraus hätte man mal einen Podcast machen sollen. Aber egal, dazu vielleicht mal später. Wir können ja mal Bahrain, vielleicht machen wir mal einen kleinen, so einen 3-Episoden-Podcast über Bahrain.
Meinst du, das wäre noch eine Idee, diese Reisen teilweise
die alten
noch
Reisen
so nochmal
aufwärmen. Ja.
Nochmal, was man so noch im Kopf hat irgendwie.
Ja, aber das ist doch,
ja machen
kann man machen. Fotos angucken und los geht's, oder?
Ja. Weil am Ende ist es, ich meine, du erzählst von 5-6 Tagen Bahrain eine halbe, dreiviertel Stunde locker. Du kriegst wahrscheinlich 2 Folgen. Allein dein Geburtstag haben wir da gefeiert. Allein der Abend, Alter.
Da kriegen wir ja 2-3 Folgen kriegen wir da sicher zusammen.
Das ihr könnt wir irgendwann mal machen,
lasst uns doch mal zukommen, wenn ihr den Kram gehört habt und euch der Kram gefallen hat, was wir hier so verzapfen. Davon gibt es doch ganz viel mehr. Notfalls denken wir uns Reisen aus.
Nee, das machen wir nicht. Wir erzählen ja hier nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
Also mal ganz ehrlich, das kommt doch an beim Zuhörer. Allein jetzt mal, um zu teasen, Russland, der letzte Tag.
Oh,
der letzte
Güte.
Tag ist doch, also wie wir jemals.
Du meinst die letzte Nacht eigentlich.
Die letzte Nacht und dann der darauffolgende Morgen und dann nochmal der darauffolgende Morgen. Einerseits, was ich erlebt habe, was ihr erlebt habt.
Ja.
Naja,
ich Iran, also ich glaube, da gibt es noch eine ganze Menge zu erfahren. Aber tatsächlich, mich würde das sehr interessieren. Das heißt, wem dieser Podcast gefallen hat, lasst uns einfach wissen, ob das Sinn macht, dass wir weitermachen, weil...
Ihr könnt uns einfach zwei Sachen schreiben. Ihr könnt uns A schreiben, egal auf welcher Plattform, ist ja Bums. Schreibt einfach entweder mehr von dem Scheiß oder lasst diesen Quatsch bitte.
Ja. Das sind die zwei adäquaten Antworten. Ihr könnt es auch direkt in den Betreff schreiben. Ihr braucht sonst nichts weiter schreiben.
Einfach eine E-Mail nur mit dem Betreff. Ja.
Ist auch cool. Lass den Quatsch bitte.
A, mehr von dem Scheiß. B, lass den Quatsch bitte.
Genau. Ja. Danke. So, weiter. Zurück. Wir sind eigentlich in Tadschikistan.
Ich will direkt mal so ein bisschen nochmal auf das allgemeine, als alltägliche Leben zu sprechen kommen. Denn natürlich muss man sich ja auch so ein bisschen den Gegebenheiten anpassen. Man weiß, dass die Mitarbeiterin zur Arbeit muss. Ja, dass der Botschafter ihr das Protokoll diktieren muss. Deswegen muss sie auf der Matte stehen. Genauso routiniert gehört das Wochenende dazu. Wir sind sonntags immer brunchen gegangen. Oh. Jeden Sonntag gab es im Serena Hotel, was zu der Zeit ja auch eigentlich kein Business hatte, durch die nicht vorhandenen Gäste, sind wir zum Serena Hotel brunchen gefahren mit der kompletten Familie, inklusive mancher Kolleginnen oder Kollegen der Botschaft.
Ja, um das Hotel zu unterstützen, muss man dazu sagen. Weil der Geschäftsführer von dem Hotel war ein guter Freund von unseren Gastgebern und wir sind dann tatsächlich dort einmal die Woche zum Brunch gefahren, um das Hotel einfach weiterhin zu unterstützen und damit dort überhaupt was passiert und zumindest ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir wirklich unterstützt haben oder diese ganzen Angestellten und dieses riesengeile Buffet dann nicht doch auch zur Hälfte umsonst gemacht wurde, weil dann da so sechs Pappnasen wie wir irgendwie versorgt
wurden. Im Grunde genommen, glaube ich, haben wir überhaupt nichts besser gemacht. Wir haben es wahrscheinlich nur verschlimmbessert.
Vielleicht, ja. Er hat sich noch genötigt gesehen zu öffnen wegen uns. Ja.
Was ich gehört habe, ist, dass er das so oder so gemacht hätte, tatsächlich. Hat zumindest die Hausherrin, die Gastgeberin, hatte das erzählt. Und von daher war zumindest das Gefühl halbwegs gut. Und ich glaube, sie hatten auch mehr so 70-80% des Angebots, also es gab wohl ein paar kleine Sachen, die sie vielleicht geskippt haben oder so, beziehungsweise die Leute konnten das Essen dann mitnehmen oder so, also zumindest wurde mir eingeredet oder ich habe mir selbst eingeredet, dass es irgendwie okay wäre und...
Also für uns war es ja auch okay.
Für uns war es okay.
Gut geschmeckt auf jeden Fall.
Kleiner mega Spoiler, geil. Als wir dann am letzten Flug waren, habe ich den Chef auch gesehen und ich habe den dann auch in der Stadt, in der wir dann gelandet sind, in der deutschen Stadt, ah, du hast es ja schon gesagt, in München, habe ich den auch
das
am Gepäckband.
Das war aber der vom, Hilton.
Nicht vom
Das war der vom Hilton, der hat
war der Chef vom
Chef vom Hilton Hotel, da war ja 100% ja. sicher.
Aber den Typen habe ich doch im Serena auch gesehen.
Das war der Glatzkopf, der hatte der mit dem beigen Hemd.
Ja.
Das war aus dem Hilton, da waren wir bei All You Can Eat Pizza.
Das war der Chef aus dem Hilton
und der hat hingeschmissen. Der hat während dieser Corona Pandemie hat er komplett den Job hingeschmissen, hat seine ganze Familie genommen, alles all sein Kram und ist abgehauen.
Ja, der hat keinen Bock mehr.
Das war der vom Hilton.
Jetzt plaudern wir Sachen aus, die ich gar nicht weiß, ob wir das ausplaudern dürfen.
Ich glaube, es ist okay zu sagen, dass der Hilton, also dass da irgendjemand gekündigt hat.
Ja, das so viele Hiltons, wie es in Tadschikistan gibt.
Dushanbe gibt, die man fußläufig von der Casa El erreichen kann.
So viele Hilton-Chefs, die irgendwie beige Shirts haben und Glatzen haben. Naja, komm, das können ja schon ein paar sein. Ne?
Ich glaube einfach, dass wir machen jetzt fünf Minuten lang, wie nennt man das, Querfeuer. Wir ballern jetzt alles in fünf Minuten raus, was uns einfällt. Also ich fange an, Sektfrühstück, anschließendes Sektbuffet im Garten. Jeden Sonntag gab es erst Frühstück, Brunch, dann gab es im Garten, gab es dann Sekt.
Bis das war der erste sensationelle Abend, Mittag am Sonntag, wo wir schon gesagt haben, die Sonne hat das erste Mal so richtig geschienen. Wir haben ab 11 Uhr irgendwie mit dem Sektfrühstück oder ab 12
Champagner-Frühstück und dann gab es Sekt im Garten. An dem Tag haben wir, glaube ich, allein im Garten 5 oder 6 Flaschen Sekt gekillt.
Ja.
Haben dann oben noch weitergemacht.
Mehr.
Beim zweiten Mal waren es, glaube ich, 9 Flaschen insgesamt. Also es gab viel Sekt.
Wir haben ja diskutiert. Da ich glaube, beim ersten Sonntag kam dieses große
Kunst und Moral.
Das große Thema, das dann auch immer wieder aufgegriffen wurde, je nach Stimmungslage. Also irgendwann ist man dann doch am Abend immer wieder auf dieses Thema zurückgekommen und hat es weiter fortgeführt. Das war aber total cool. Also man hat jetzt auch nicht nur lallend darum gesessen, sondern man hat lallend sich auch noch versucht, über was zu unterhalten.
Da war Intellekt vorhanden.
Und da haben wir auch so einem so einem Schreiberling, haben wir auch auf Instagram geschrieben.
Ja, weil wir haben uns auch vorgelesen gegenseitig.
Hat die zweite Woche haben wir Sektfrühstück gehabt und dann im Garten lesen und du hast Gedichte vorgelesen.
Ja, hat er jemals geantwortet?
Ich glaube, er hat nicht geantwortet, aber er ist auch alt, er benutzt Instagram.
Ich gucke gerade mal
live. Er ist nicht so jung und cool wie wir.
Ja, und ich benutze es gerade selbst just in diesem Podcast hier.
Wow,
und
krass.
Wie ist der nochmal? Weiß man nicht, ne?
In zwei Jahren wird man diesen Podcast nie wieder hören können, weil du irgendwie Instagram benutzt, was es dann nicht mehr gibt.
Ja, das stimmt tatsächlich, aber gut. Naja, ist ja egal. Ich gucke nochmal ganz kurz, aber der wird sich nicht gemeldet haben. Der Hanne Wackel.
Ja, aber also es war wirklich immer sehr, sehr kulturelle Besäufnisse.
Was haben wir noch nicht gehabt? Gelesen, ich versuche gerade noch so ein bisschen.
Stimmt, du wolltest Pizza All You Can Eat. Ich habe am meisten Pizza von euch allen.
Genau, ich habe anderthalb Pizzen gegessen und war dann satt. Das Ehepaar aus der Casa El, die Gastgeber, hatten 25. Hochzeitstag.
Ja.
Ich habe mir ein Instrument gebaut. Freitags waren die Musiker da. Ihr habt euch ein Schlagzeug organisiert. Von der anderen Botschaftsmitarbeiterin haben wir ein Schlagzeug zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir an der Schießbude ein bisschen üben konnten.
Richtiges Band-Setup dann.
Ja, ein richtiges Band-Setup. Richtig cool gewesen. Wir haben Filmeabende, Videoabende gemacht.
Oh, super.
Was haben wir geguckt?
Voll geil,
der Borkerer haben wir geguckt.
Borkerer,
den österreichischen Film über Hitler.
Dieses Ali-G-Ding. Wie heißt er? Der Imperator?
Der
Diktator.
Der Diktator, genau. Dann das mit den Italienern, das allererste, was wir geguckt haben.
Ah, das war
diese Komödie.
Das war politisch hart unkorrekt und genau, war aber auch ziemlich witzig.
Ja, so ein italienischer Klassiker quasi.
Genau, das haben wir gemacht. Wir sind nochmal rausgefahren in die Natur, aber da können wir uns vielleicht gleich 10 Minuten Zeit nehmen nochmal.
Ja, das war ein richtig schöner Ausflug.
Was gab es denn noch? 25. Hochzeitstag. Die demente Großmutter war da.
Wir haben abends halt auch Musik gemacht. Also einfach so, wir haben zusammengesessen, wir haben Songs gespielt. Es gab immer irgendwie mehrere Gitarren, die da rumgeflogen sind und die man sich geschnappt hat. Wir waren öfter mal Bier kaufen.
Öfter Bier kaufen.
Zwangsläufig.
Wir haben uns auf jeden Fall auch hier und da nochmal eine schöne Videosession gegönnt mit der Hausherrin am Abend und haben nochmal André Rieu geguckt. Haben uns
die Arschgeige.
Haben uns ein großartiges...
George Zamfir und André Rieu.
Ich sehe hier gerade nur nochmal, wie wir dieses Theaterstück... Wo war das? Burmesisch. Ein burmesisches Theaterstück, was 3 Stunden geht. So, dann geht's weiter. Wir hatten ein Fernsehinterview. Was einen halben Tag irgendwie.
Stimmt, mit einem russischen Fernsehsender.
Fernsehsender, genau.
Ja, Mir.
Mir, so ist es. Wir haben viel Tischtennis gespielt, wir haben Dart gespielt.
Jeden Abend Tischtennis und Dart-Routine.
Ja, wir haben da auf jeden Fall, also zumindest mein Topspin ist auf jeden Fall besser geworden beim Tischtennis. Da hat mich der Gastgeber auf jeden Fall sehr, sehr geil trainiert. Das war ein richtig cooles Training. Junge, gib mal ein bisschen, komm, trau dich mal, gib mal richtig Gas.
Und ab und zu haben wir auch Sport gemacht.
Wir haben ab und zu...
Ein bisschen Sport gemacht haben wir.
Wir haben uns auch tatsächlich, ich glaube...
Alle 2 Tage haben wir versucht. Also du auf jeden Fall, ich habe es versucht.
Aber du hast aber auch, also ich würde mal sagen, bei 8 von 10 Mal warst du dabei. Also
ich war nach dem ersten Mal bin ich dann ausgestiegen. Ich bin dann wieder in meine alte Couch-Potato-Routine rein.
Ja, aber da hast du auch trotzdem hast du Gas gegeben. Das war gut.
Ja.
Aber das fand ich cool, dass wir das mit dem Sport auch ein bisschen durchgezogen
haben. Ein bisschen bewegt. Man hat sich eigentlich so gut wie ein... Also man hat sich nicht richtig bewegt. Unser Glück war, glaube ich, dass es eben 2 Etagen in diesem Haus gab und wir immer hoch und runter
gefahren. Wenn du vom Keller bis nach ganz oben musstest, dann waren es, glaube ich...
Wegen Sekt, da warst du schon ganz schön außer Atem.
Ja, 72 Stufen sind es, glaube ich.
Ah ja.
Aber, wir haben auch irgendwann einzelne Zimmer gekriegt.
Stimmt.
Oh ja.
Das war ja auch nochmal so ein Highlight. Es gab ja auch noch einen anderen Mitbewohner am Anfang.
Ja,
Der dann quasi weitergezogen ist zu Freunden und dann konnte jeder von uns ein eigenes Zimmer haben, was ja voll der Luxus war.
Das war ein richtiger Luxus, meine Güte.
Dann hattest du zum ersten Mal quasi, hatte jeder sein eigenes richtiges Zimmer seit 4 Wochen oder so.
Ja.
Und Privatsphäre, was für ein Gut.
Ja, auch so aufstehen, wann es einem passt, ins Bett gehen, so, das war dann schon irgendwie, weiß man dann nach 4 Wochen schon auch nochmal zu schätzen irgendwie. Und naja, was haben wir ansonsten noch?
Du wolltest einen Rubob kaufen und es war sehr, sehr teuer schon wieder.
Ja, ich wollte einen Rubob kaufen.
Also ein Instrument ist das, ein traditionelles, tadschikisches oder zentralasiatisches Instrument.
Allerdings war das schon in Usbekistan.
Hattest du das dort ab? Ja, stimmt, das war
Usbekistan. Die Sache war eigentlich schon wieder gegessen, weil ich hatte ja dann diesen Chapan oder dieses Gewand gekauft in Buchara und deswegen war für ein Instrument einfach auch kein Platz mehr.
Ah, sorry.
Und ich muss sagen, ich hatte dann ja auch eine ausprobiert, eine Rubob von dem tadschikischen Kollegen und
eine richtige.
Gut war, ja. Und ich muss aber sagen, irgendwie hat es mir vom Spielerischen, wie man das halten muss und so, überhaupt nicht gefallen.
Das ist dieses Ding, wo du so den Arm verdreht
Genau. Ja. Und das Pleck oder das Pick, was du benutzt, ist eigentlich nur so ein langer Stab, der überhaupt nicht mit einem normalen Plektrum, wie man es kennt, für die Gitarre überhaupt nichts zu tun hat. Deswegen ist dieser Trip jetzt bei mir schon wieder ein bisschen abgeflacht.
Ah ja, okay.
Weil das, glaube ich, mit sehr viel Arbeit verbunden wäre, das zu erlernen richtig. Und naja, also die Euphorie, die anfänglich über den Klang des Instruments ist ein bisschen verflogen.
Na gut, und es gehört ja auch gar nicht mehr nach Tadschikistan, wie mir gerade einfällt oder auffällt. Was gab's denn noch? Wir können doch da jetzt nicht 3,5 Wochen rumgesessen haben und nur das.
Ich war öfter halt beim Schreiner und habe mir irgendwelche Sachen schneiden lassen für meinen Bass, den ich gebaut habe in der Zeit.
Das war so dein Projekt, ne?
Das war so mein Projekt. Wir sind da öfter hingefahren mit dem Wächter, der kannte den und der hatte, glaube ich, auch selber Bock, einfach diese CNC-Fräse zu sehen, weil ich wollte eigentlich alles selber machen und irgendwann hat es sich zu so einem Projekt entwickelt, wo dann der Wächter sich so ein bisschen mit eingeklinkt hat. Anfangs war es der Hausherr selber und der hat mir so ein bisschen geholfen. Hat mir so ein bisschen Werkzeug irgendwie gegeben. Das fand ich ganz geil. Das war so ein bisschen Vater-Sohn-mäßig. Und irgendwann ist aber dann der Wächter dazugekommen und hat dann irgendwie für meinen Geschmack ein bisschen zu viel geholfen. Aber nichtsdestotrotz bin ich ihm sehr dankbar dafür, weil es hat mich sehr, sehr viel weitergebracht.
Dann war es also, Vater-Sohn-Wächter.
Genau. In diesem Kontext waren wir dann halt in der Werkstatt, wo ich auch das Brett mit habe zusägen lassen. Der hatte eine CNC-Fräse. Der konnte dann so diese Tasche für den Hals und für den Pickup und so vorfräsen. War alles so ein bisschen stümperhaft amateurmäßig gemacht. Deswegen haben die Maße auch teilweise nicht gestimmt, deswegen musste ein bisschen was hier und danach gefräst werden. Aber im Endeffekt ist ein Instrument bei rausgekommen, was man tatsächlich auch spielen kann und was ich an sich auch, glaube ich, gar nicht so schlecht finde. Jedenfalls ist das jetzt der neue Treptow-Bass, mit dem ihr ab sofort Vorlieb nehmen müsst.
Ist das Ding, wie sieht es denn jetzt nochmal kurz, will ich nochmal ein bisschen was vorwegnehmen, wie sieht's denn aus mit dem Instrument jetzt?
Ist fertig.
Hast du die Instagram-Story nicht gesehen, wo er das spielt, den Bass?
Was?
Nee, ja.
Habe ich nicht gesehen. Dann häng ich doch nicht genug auf Instagram.
Sound okay, Bundeinheit Zero oder sowas.
Aber ja, er hat sich ganz gut eingeschwungen. Ich hatte dann irgendwie in Deutschland noch den Rest. Ich hatte mir dann nochmal Holz gekauft. Ich war im Baumarkt. Den ersten Tag, als wir wieder da waren, war ich direkt im Baumarkt, habe mir Werkzeug gekauft, um mich hier so ein bisschen zu beschäftigen, handwerklich. Also
eine große Bassschere.
Genau, und dann habe ich dann noch so ein bisschen Holz geholt, weil auch alle Teile, die ich in Tadschikistan habe machen lassen, konnte ich nicht verwenden. Dieses Pickguard.
Ja, ja.
Also so ein Schutz vor Kratzern auf dem Body selber, für diejenigen, die sich jetzt nicht so mit Instrumenten auskennen, das war nicht zu gebrauchen. Also der hat dann da versucht, mit so einer Handkreissäge oder mit so einer Bandsäge irgendwie von Hand das selber zu basteln. Das war eine absolute Katastrophe. Hat vorne und hinten nicht gepasst. Und die 6 €, die ich dann dafür bezahlt habe, das war auf jeden Fall Verschwendung. Aber nichtsdestotrotz.
Absolute Katastrophe.
Ja, eine absolute Katastrophe. Nichtsdestotrotz, es ist ein Instrument geworden und ich denke, da ist noch Luft nach oben, aber das Projekt an sich würde ich auf jeden Fall als gelungen bezeichnen. Was haben wir noch gemacht? Wir waren draußen nochmal mit dem SUV, sind wir nochmal zum...
Wir sind nochmal zum See gefahren und wir haben dann auch... wir haben uns entschieden, dass wir was veröffentlichen. Wir haben ja eine kleine EP sogar veröffentlicht, den Live-Mitschnitt. Also wir waren... man muss das nur erstmal alles aus dem Hinterstübchen wieder vorkramen. So, das ist...
Wir haben eine EP veröffentlicht, wir haben mit der Presse ganz viel Kontakt gehabt.
Oh, wir haben ganz viele Interviews
gegeben. Wir haben tatsächlich, es gab irgendwie 10 Tage oder so, wo wir tatsächlich jeden Tag 1 bis 2 Interviews geführt haben. Also vielleicht dann irgendwie am Wochenende mal nicht, aber ansonsten unter der Woche irgendwie. Da waren einige Lokalzeitungen dabei von, also speziell...
Also Deutsche.
Deutsche, genau. Deutsche Presse war viel dabei, also Lokalzeitungen aus dem Harz und vom Bodensee, wo ich herkam. Dann haben wir mit der dpa was gemacht, die dann das gestreut hatte. Das ist sogar bis zu Bild Online hochgegangen.
Redaktionsnetzwerk Deutschland hat das gemacht.
Junges Deutschland, Neues Deutschland.
Nee, egal.
Egal. Schneid das mit dem neuen Deutschland.
Neues Deutschland hieß es.
Neues Deutschland.
Neues Deutschland.
Doch, neues Deutschland.
Da wird überhaupt nichts rausgeschnitten. Das bleibt alles so, wie es hier ist.
Ja, wir reden nämlich so viel Quatsch, das wird doch nicht rausgeschnitten.
Na, es gibt doch nur so einen komischen, ich wollte es jetzt nicht mit so einem seltsamen Blatt.
Nee, es gibt, glaube ich, die Junge Welt. Das ist aber ein linkes, linke Zeitschrift. Das ist so. Und dann gibt es das Neue Deutschland. Das ist quasi ein altes SED-Organ, was aber heute immer noch als Zeitschrift existiert. Also was ist, ist quasi eine alte SED-Ost-Zeitung sozusagen, die es aber heute noch gibt und eine, ich sag mal, eine ganz normale Zeitung ist vielleicht mit einer gewissen sozialen, sozialistischen Tendenz.
Gut, ich wollte jetzt nur nicht nur sicher gehen, dass es da, es hat sich jetzt alles im linken Spektrum abgespielt.
Nicht, aber es dass gibt das da irgendwie die neueste Ausgabe der Nazi-News ist.
Ja, doch, es gibt nämlich, naja, egal, gut, gibt das ist das alles nicht. Sowas.
Ja, das war doch die FAZ früher, oder? Ja, kein Witz.
Ja, naja.
Frankfurter Allgemeine?
Ja, ich glaube, die war früher ziemlich rechts.
War die, okay, ja, okay, war okay. Die auch, aber war die CDU ja auch. Also das
na gut, ist die ja jetzt wieder, glücklicherweise.
Ist sie wieder?
Na, die CDU, na klar.
Ach so, ich dachte, nee, die ist doch in die Mitte gerutscht.
Ach ja,
die sind die neue Mitte, aber nur weil es jetzt die AfD gibt. Also ja, die CDU ist immer noch nicht in der Mitte.
Deutschland hat sich rechts halt ein bisschen noch weiter geöffnet, deswegen sind sie automatisch in die Mitte gerutscht.
Wir mit unseren halbseidenen politischen Ahnungen.
Für mich sind das Rechte.
Sie sind auf jeden Fall Mitte rechts, das kann man
ja,
auf jeden Fall sagen.
Doch,
die SPD ist Mitte links.
Sag ja nicht, dass das Nazis sind, ich sag, dass das Rechte sind.
Ja, ja.
Konservativ,
kannst du
könnte
ja
man auch sagen, oder? Ach, keine Ahnung.
Naja, Hassmails bitte mit Betreff, fick dich, Philipp, an.
FDF. Jedenfalls, was haben wir denn noch so erlebt? Das ist jetzt gerade irgendwie, ich glaube, ja, wir müssen uns da in Ruhe drüber Gedanken machen.
Wir müssen da mal ein bisschen, die Gemüter sind gerade erhitzt, ich verstehe das hier. Es ist okay, wir haben hier kein Tageslicht. Die Luft ist auch schon ein bisschen.
Man versucht halt irgendwie in der letzten Folge noch mit Ach und Krach alles reinzukriegen.
Die muss ja jetzt auch gar nicht so lang werden. Vielleicht, nee. Wir können aber mal davon erzählen, dass dann ja plötzlich doch ein Rückflug wieder Thema wurde. Und es war ein sehr, sehr gehasstes Thema.
Bevor dieses Thema, bevor wir dazu kommen, möchte ich jetzt bitte diesen Moment noch nutzen, um ein bisschen Kritik zu äußern.
Bitte.
Denn unsere lieben Gastgeberinnen und Gastgeber und unsere lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Botschaft haben sich den Arsch aufgerissen für uns. Also die haben wirklich alles gemacht und die haben im Endeffekt das Problem auch gelöst, was man von der Führungsebene
der Botschaft,
nicht unbedingt 100% sagen kann. Also es geht dann wirklich so weit und ich habe mich während der Reise und fand das auch nie besonders schlimm. Also ich war da, glaube ich, auch emotional weniger angeregt als ihr. Aber im Nachhinein darf man das doch ruhig nochmal als kleine Manöverkritik äußern, dass teilweise der Botschafter selber seinen russischen Kollegen zum Beispiel nicht anrufen wollte. Also dass er wirklich seinen Kollegen nicht anrufen wollte und auch anscheinend wohl Telefonate nicht geführt worden, die aber offiziell angekündigt wurden.
Naja, das war, also ja, man kann das so ein bisschen einfach zusammenfassen mit, dass da die Leitungsebene die ganze Thematik nicht sehr ernst genommen hat.
Und dann zu spät ernst genommen hat.
Und dann natürlich viel zu spät hinterhergerudert hat, wenn sie es überhaupt jetzt ernst genommen haben. Wir sind dann natürlich nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber das hat, also wir haben da schon auch ein bisschen drunter gelitten. Also da wurden, deswegen wurden auch einige Flüge konnten nicht wahrgenommen werden, weil einfach nicht reagiert wurde von
für
der
die
Leitungsebene.
Waren.
Und das war ein großes Problem für uns auch, hatte natürlich mit dem Kopfzerbrechen zu tun und da muss man leider die Botschaftsleitung rügen, aber kann man auch sagen, dass die Botschaftsleitung stolz sein kann auf die Mitarbeiter, die da so viel möglich machen. Exakt. Und die können froh sein, dass es die gibt.
Ja.
Ich wollte sagen, es gab auch, ich weiß doch, das darf man sagen, es gab auch Unmut innerhalb der Belegschaft der Botschaft, weil sich da so ein bisschen, das hat sich ich glaube, auch zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte dieser Botschaft, so wie ich das mitbekommen habe, haben sich so ein bisschen so Lager aufgetan. Einerseits die Führungsebene und andererseits die Angestellten, die sich da gekümmert haben und die dann auch ein bisschen frustriert waren, weil es dann wirklich an der Führungsebene gescheitert.
Es ist halt, wenn du versuchst, deinen Job zu machen, ihn aber irgendwo nicht erledigen kannst, ist es halt schnell frustrierend. Und gerade in so einer Notsituation oder in so einer außergewöhnlichen Situation ist es halt, absolutes Konfliktpotenzial. Und ich würde sagen, da ist es dran entlang geschraubt, vielleicht auch ab und zu mal drüber hinaus und so weiter und so fort.
Ja, ich sag mal, diese nervlichen Aufreibungen, die haben ja jetzt nicht nur bei uns stattgefunden, sondern auch beim Botschaftspersonal. Also das ist ja genauso, dass...
Die sind ja genauso betroffen davon wie wir.
Die sind genauso betroffen, also zumindest dahingehend, dass sie sagen, okay, ich habe einen Plan, ich möchte bestimmte Dinge umsetzen, ich habe mich tagelang mit bestimmten Dingen auseinandergesetzt. Und wenn dann von der Führungsebene eben bestimmte notwendige Anrufe nicht getätigt werden oder bestimmte Dinge einfach nicht gemacht werden, einfach wegignoriert werden, dann ist es natürlich unfassbar frustrierend, weil du versuchst, was in Bewegung zu setzen und es einfach daran hapert, dass irgendwer anders, der aber halt leider Vorgesetzter ist, das einfach nicht so sieht und da aus welchen Gründen auch immer bestimmte Dinge nicht macht, ohne da jetzt zu tief in die Interna reinzugehen.
Tja, ist halt auch nur ein Konzern.
Ja, im Endeffekt können wir eben nur das wiedergeben, was wir auch erlebt haben, von daher wenn wir da jetzt auch irgendwie zu Unrecht jemanden beschuldigt haben und es im Endeffekt sich als ganz anders herausgestellt hat, würde ich...
Bitte eine E-Mail an uns.
Ja. Genau, mit Betreff fickt euch und haltet das nächste Mal gefälligst eure dumme Schnauze. Also natürlich Entschuldigungen, falls wir da Falschbeschuldigungen geäußert haben, aber nichtsdestotrotz hat nicht alles funktioniert. Das darf man an dieser Stelle, glaube ich, einfach so sagen.
Viel ging auch schief, viel wurde ignoriert und das kann man vielleicht einfach so zusammenfassen. So.
Und dann gab es kurzfristig doch die Möglichkeit zu fliegen.
Genau, das hatte aber ganz wenig mit der Botschaft an sich zu tun. Ich meine, da gab es viele Leute, die sich drum gekümmert haben, das ja. Aber es ging ja dann eigentlich initial so ein bisschen über die Fluggesellschaft an sich und über einen Arzt, wenn ich das richtig verstanden habe, der von Deutschland aus Hilfsgüter nach Tadschikistan schickt. Aber jetzt wegen einer ganz anderen Sache, da ging es gar nicht nur um Corona, sondern das macht der regulär. Und der stand im guten Kontakt mit der Fluggesellschaft. Der hat gesagt, hey, wenn da jetzt ein Flieger geht, dann können doch auch Leute mitgenommen werden und so weiter und so fort.
Warum dieser Flieger überhaupt gegangen ist?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also,
es gab den Airline-Chef und der wollte seine Frau, glaube ich, ne? Oder die
Tochter. Er war selber, glaube ich.
Die Frau des Airline-Chefs war in medizinischer Behandlung in Deutschland und sollte wieder nach Tadschikistan geflogen werden.
Er war meines Wissens nach auch in München.
Ja. Ist möglich, kann sein.
Vielleicht, ja.
Ist und deswegen
so weit habe ich es im Kopf. Ja.
Und dann in Kombination mit diesen Hilfsgütern ist dann also dieser Flug gegangen und der wäre normalerweise leer nach Deutschland geflogen.
Ja, wobei das mit den Hilfsgütern tatsächlich dann, glaube ich, nichts mehr damit zu tun hat, weil die waren in Frankfurt am Main. Nämlich der ursprüngliche Flug sollte von Frankfurt am Main
ausgehen. Nee,
da verwechselst du was. Es gab italienische Hilfsgüter, die waren in Frankfurt, meiner Meinung nach. Und es gab diese Hilfsgüter von diesem Arzt, der für diese
italienischen Hilfsgüter, da hätten wir schon eventuell mit fliegen können. Und dann gab es aber nochmal Hilfsgüter und die Frau des Airline-Chefs.
Es gab Hilfsgüter und die Frau?
Ja. Beides zusammen sollte von Deutschland nach Tadschikistan.
Ich hatte verstanden, dass es nur wegen der Frau ist, weil es nämlich auch am letzten Tag gab es ja eine Auseinandersetzung zwischen dem Flughafenpersonal und da fiel das Wort leicht abgeändert, nur für eine Frau.
Ja, deswegen. Das ist auch richtig. Der Flug initial sollte wegen der Frau gehen, dass die zurück nach Tadschikistan kommt. Und daraufhin, weil der Arzt mit dem Chef dort gut verbandelt ist, hat der Arzt gesagt, können wir da nicht meine Güter mitschicken.
Also der Arzt hat den Chef nämlich angerufen.
Der Arzt hat den Chef angerufen und der Arzt hat dann auch die Brücke geschlagen zur Botschaft und hat gesagt, da sitzen übrigens Leute in Tadschikistan. Das heißt, wenn der Flieger von Tadschikistan aus nach Deutschland geht, dann kann der doch schon Leute mitnehmen.
Ja.
Und so hat sich das entwickelt.
Das hat die Botschaftsmitarbeiterin in die Wege geleitet.
Genau.
Es wurden dann offiziell, bekannt gegeben, dass Tickets verkauft werden.
Ja.
Das heißt, wir sind dann dahin, haben uns die Tickets geholt. Darüber hinaus kamen dann noch die italienische Reisegruppe, die da gestrandet war, die ich jetzt nur ganz kurz anreißen möchte. Also wir hatten noch ein paar Wegbegleiter, die wir da kennengelernt hatten, die auch von der Quarantäne und von Corona betroffen waren, die in Afghanistan Kurse gegeben haben und dann in Tadschikistan in Quarantäne gekommen sind.
Cross-Country-Skikurse haben die in Afghanistan
für gegeben? Lokale Afghanen, die dann als Guides diese Touren leiten können. Und das nur ganz am Rande.
Und das auf Privatinitiative. Also das ist jetzt keine große Hilfsorganisation, sondern das sind einfach, ich sag's mal, und das meine ich sehr liebevoll, verrückte Italiener, so die mit ihren Skiern und mit Ausrüstung dorthin fliegen und Locals im Skifahren unterrichten, damit die das wiederum nutzen können, um dort einen gewissen Tourismus für Cross-Country-Ski aufzubauen.
So.
Total abgefahren.
Die haben wir dann noch getroffen unterwegs. Die haben dann erzählt, dass sie in Tadschikistan in Quarantäne waren, die Suppe aus dem Eimer gereicht bekommen haben. Also die
im Krankenhaus in Tadschikistan.
Im Krankenhaus in Anführungsstrichen in Tadschikistan. Denn die medizinische Versorgung ist, ja, wie gesagt, bereits schon in Tadschikistan nicht gerade sehr optimal. Jedenfalls waren die dann auch dabei, haben sich ihre Tickets geholt. Und dann war es dieses Mal wirklich Zeit für die Abreise.
Und das war eigentlich schlimm, weil
wir auch wussten, dieser, die hatten die Tickets.
Ja, aber das war wieder ein Tag vorher.
Es war ein Tag vorher mal wieder, genau.
Was heißt ein Tag vorher? Also es war ja so, dass du die Tickets gekauft hast und dann hieß es, alles klar, heute Nacht um 3 wird geflogen. Ne?
Ja, oder so, aber das war quasi war ja noch bis zum Abend vorher.
War nicht, also klar, dass
war nicht klar, ob dieser Flug überhaupt geht. Und ich glaube, 20 oder 21 Uhr hieß es dann, der Flug wird auf jeden Fall stattfinden. Morgen gibt es die Tickets dafür. Ja, und das heißt, du wusstest einen Tag vorher, krass, alles, was du dir jetzt hier so aufgebaut hast. Und wir haben ja auch ein paar Pläne geschmiedet mit den Musikern vor Ort und so. Weil wir haben keine Konzerte in Tadschikistan gespielt. Wir hätten die Möglichkeit gehabt. Wir haben ja auch dort eine kleine Fanbase, was total schön ist. Und wir wurden angeschrieben von ganz vielen lieben Leuten. Und wir hätten sofort spielen können in Dushanbe. Haben aber gesagt, machen wir nicht. Auch dort gibt's Corona und so weiter. Also das wäre jetzt einfach Quatsch und unverantwortlich gewesen, da irgendwelche Konzerte zu machen. Auch wenn es möglich gewesen wäre, rein von den staatlichen möglich. Also es gab keine Einschränkung sozusagen von staatlicher Seite aus zu dem Zeitpunkt. Haben wir uns dagegen entschieden. Und wir haben aber überlegt, dann macht man Online-Konzerte und dann hat man auch schon irgendwie Ideen mit der französischen Botschaft zusammen ausgesponnen, mit den lokalen Musikern vor Ort. Also wir waren dabei, da gerade so ein bisschen anzukommen und so eine Art Leben zu entwickeln, was total schön war. Und just in dem Moment kommt natürlich wieder dieser nächste Flug um die Ecke und der findet dann statt.
Und in diesem Zeitraum ist auch der erste offizielle Corona-Fall inzwischen in Tadschikistan bekannt geworden.
Ja.
Also, es gab dann, ich glaube, am letzten Tag gab es den ersten offiziellen Fall. Von daher war es dann vielleicht sowieso Zeit abzuhauen. Man weiß ja nicht, wie sich das jetzt gerade da entwickelt. Ich weiß ja nicht, wie es aktuell
Schulen aussieht. Sind, also meine letzte Information ist, dass Schulen für 2 Wochen zumindest geschlossen wurden jetzt, weil also obwohl, ich habe auch gehört, es gibt trotzdem noch keinen offiziellen Corona-Fall. Also so richtig offiziell gibt es wohl, also wird gesagt, gibt es nicht. Das ist natürlich Unsinn. Natürlich gibt es dort auch Corona. Aber da hat man halt eine andere Art damit.
Die Botschaftsmitarbeiterin meinte das. Vielleicht war das auch der erste Fall, der bekannt geworden ist, der aber nicht offiziell veröffentlicht wurde. Vielleicht. Kann man vielleicht so sagen.
Irgendwie so.
Dass es da zwischen Botschafts- und Öffentlichkeitsebene nochmal vielleicht einen kleinen Unterschied gibt, was den Informationsfluss angeht. Oder keine Ahnung, wie
generell
gesagt.
Generell Realität und Informationsfluss ist dort nicht immer dasselbe.
Gibt es eventuell eine Diskrepanz. Wir sind hier, oder? Wir haben den Flug gehabt und
wir haben die Tickets gekauft. Wir sind da zum Flughafen gefahren, haben die gekauft und dachten so, okay, jetzt haben wir schon mal Tickets. Alles klar, mal sehen, wie es weitergeht. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir irgendwelche Tickets in der Hand halten. Von daher mal ruhig Blut. Und ansonsten, dann haben wir noch einen Abschiedsabend nochmal gehabt.
Das war ja auch wieder so ein magischer Freitag eigentlich, ne? Die Band ist da und so.
Das war ein Dienstag.
War es ein Dienstag?
Das war ein Dienstag.
Ich bring's gerade voll durcheinander.
Ja, Klavierspieler
da. Aber Scherzort war da und wir haben ja trotzdem Mucke gemacht.
Und Chefe meinte, Gastgeber meinte, dann machen wir noch die Party am Dienstag.
Stimmt. Es war ein Dienstag, aber trotzdem voller Musik und voll. Wir haben auch, die Italiener waren da, die haben mitgefeiert. Das war total schön. Stimmt. Ach, seht ihr, so kommt man durcheinander.
Dann sind die packen gegangen, wir sind auch nochmal hoch und haben
nochmal durchgemacht.
Das allabendliche,
Programm.
Durchzechte Programm gemacht, wie es ist, wenn wir abreisen, also trinken, bis wir los müssen.
Ja, immer hart durchfeiern, damit du im Flieger sitzt und einfach wegpennst, was du sonst irgendwie gelangweilt im Flugzeug durchleben musst. Tja, ja.
Und dann sind wir zum Flughafen.
Aber trotzdem wieder ein krasses Gefühl, Abschied zu nehmen. Also so wieder irgendwie mit nicht mal ganz 24 Stunden Vorbereitung auf den ganzen Schlamassel so und dann kannst du dich ja trotzdem nicht richtig verabschieden. Ich meine, klar, du warst dann lange Zeit da und das war dann vielleicht auch okay und gut, dass es diesen Flug gab und es war auch vielleicht alles ganz richtig, dass wir den genommen haben unbedingt. Aber das hätte man ja vielleicht, also ich wäre nicht traurig gewesen, wenn ich das 3-4 Tage vorher gewusst hätte, so um mich zumindest so mal, also für mich mental, um mich zu verabschieden von dem Land, weil ich glaube, so richtig verabschieden konnte sich dann niemand, auch niemand von den anderen Leuten, die dann damit abgereist sind und so. Es ist dann immer komisch, wie die Achterbahn des Lebens quasi immer so weiter vor sich hoch und runter fährt.
Das Ende der Abschied war sehr abrupt. Ja. Ich fand schon, als wir nicht mehr nach Usbekistan gekommen sind, haben wir viele Dinge offen zurückgelassen. Also die richtig innige Verabschiedung von unserer Gastgeberin dort hat gefehlt.
Ja, total.
In Tadschikistan liegt immer noch eine Bastasche rum, die ich geliehen bekommen habe, die noch irgendwie wieder zurück muss. Also
nette Botschaftsmitarbeiter aus Usbekistan, den wir nicht richtig Tschüss sagen konnten, weil wir immer gesagt haben, wir sehen uns ja dann wieder.
Wir machen das jetzt nicht.
In einer Woche sehen wir uns wieder und dann sagen wir uns richtig Tschüss und so. Es hat alles nicht so ganz stattgefunden und es ist ein bisschen schade, weil es den wundervollen Menschen, die wir getroffen haben, nicht so ganz gerecht geworden ist und weil es auch diesen ganzen Erlebnissen, die wir hatten, nicht gerecht wird.
Ja.
Aber so abrupt, wie uns das Schicksal dort eingeholt hat, hat es dann auch irgendwie wieder einen Haken geschlagen und uns gezeigt, dass wir uns ihm fügen müssen.
Ja.
Ja, boah. Ja, dann sind wir halt wieder am Flughafen gewesen. Ne? Irgendwie, du packst halt wieder, also das alte Spiel, was wir jetzt irgendwie auch schon 3-4 Mal dann hatten, zum 1000. Mal packen und nachts am Flughafen sein. Und der Unterschied war jetzt, es waren nicht mal mehr die Displays an. Also nicht mal mehr die Fernseher von den Gates, welche Gate-Information und so war. Das war nicht mal an. Der Flughafen hatte nur für unseren Flug offen. Es waren noch nicht mal die Systeme von den Rechnern hochgefahren.
Man muss ja sagen, der Flughafen wurde geschlossen. Das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Das heißt, kurz nachdem wir diesen letzten Flug überhaupt gar nicht mehr gekriegt haben, der über Dubai gehen sollte, über den wir in der letzten Folge gesprochen hatten, also da wurde 2 Tage später, glaube ich, der Flughafen geschlossen oder 1 Tag später. Das heißt, dann war wirklich aus die Maus und dann war klar, dass wir länger dort bleiben. Und das heißt, dieser Flughafen wurde nochmal geöffnet extra. Es wurden diese Überflugsgenehmigungen noch eingeholt, was ja auch noch vollkommen unklar war. Irgendwie 24 Stunden vor Abflug wusste man noch überhaupt nicht, ob man überhaupt diese Überflugsgenehmigungen kriegt. Also ein riesen krasses Wirrwarr und niemand wusste so richtig, ob das alles stattfindet. Und wir an diesem nur für diesen Flug geöffneten Flughafen, Displays aus, also ein sehr untypischer Flughafenbetrieb. Und trotzdem hat es wieder ewig gedauert.
Ja. Naja.
Wir kamen dann dran zum Wiegen, unser Gepäck wurde gewogen und wir hatten 10 Kilo Übergewicht.
Ja, aber das ist auch eine kleine Frechheit. Ja.
Dann mussten wir das tatsächlich dann auch bezahlen.
Und was musstest du? Ich glaube
80 Euro.
80 70 Euro, Euro 7 Euro, Euro pro 70. Kilo. Wir hatten 10 Kilo zu viel.
Ganz ehrlich, ich meine, das ist eine Frechheit. Der Flieger wäre leer gegangen.
Der wäre leer gegangen und dann haben sie noch gesagt, alles klar, dann hol doch noch 100 Leute mit dazu.
Die alle noch Tickets kaufen.
500 Euro Tickets kaufen. So, ja? Also dann haben die einfach nochmal richtig Asche gemacht und dann noch gesagt, ja nee, also der wäre
10
zwar
Kilo ist jetzt so, aber zu viel.
Ja, der wäre zwar so gegangen und dann vor allem das Geile war ja auch noch, die Bordcomputer haben ja nicht funktioniert. Das heißt, auch das Gepäck und so, das wurde alles händisch gemacht. Ja, auch ein Ticket. Es gab auch keine Seat Number, also keine Sitzverteilung. Freie Platzwahl.
Diese Eincheck-Computer konnten die nicht hochfahren, deswegen mussten die alles händisch machen, weswegen alles ewig lange gedauert hat.
Überleg mal, das wär kein Direktflug gewesen.
Ja.
Dein Gepäck hättest du nie wieder gesehen.
Nie wieder.
Nie wieder
hättest Gott sei Dank, gesehen. Genau. Gott sei Dank war es ein Direktflug, auch ohne irgendeinen Transit-Scheiß und sowas, sodass sicher war, wenn dieser Flieger geht, dann landen wir zumindest schon mal im Zielland. Diese Gepäckgeschichte sorgte allerdings, wir hatten noch Begleitung dabei und das sorgte bei der Begleitung dann allerdings für großen Unmut.
Ja,
es gab dann am Schalter dann, wie gesagt, noch ein kleines, ich nenne es mal ein kleines Streitgespräch.
Ein Wortgefecht.
Das kam zum Eklat.
Es ist auf jeden Fall hart eskaliert.
Es ist hart eskaliert, ja. Es wurde sich massivst im Ton vergriffen und es führte letztendlich dazu, dass wir fast wieder nicht mitfliegen durften, weil die Leute am Schalter gesagt haben, ey, sag mal, ohne Scheiß, sie haben dann die Mitarbeiterin der Botschaft, die sich da gekümmert hat, geholt und haben mir erstmal eine Standpauke erteilt.
Sie haben gesagt, die Jungs, die können nicht
mitfliegen. Wir können ja nur unsere Arbeit machen, gute Frau, wir können nichts dafür, also die hat nicht gemeckert, muss man dazu sagen, aber sie meinten zu ihr, wir machen hier nur unsere Arbeit und wir geben uns die größtmögliche Mühe, die Jungs können jetzt nicht mitfliegen.
Aber man muss dazu sagen, es klingt so, als wären wir hart ausgerastet.
Nein,
so, das ist halt nicht passiert.
Wir waren es nicht, wir standen. Unsere Begleitung, die uns zum Flughafen mitgebracht hat.
Die ist halt explodiert, was in dem Moment halt ziemlich krass war, weil das war weder lustig für uns noch für die Flughafenmitarbeiter und ganz klar, ich meine, die arbeiten dort nur. die haben auch keinen Bock drauf. So.
Und für die ist auch nachts um vier und ja. Der Bordcomputer ist auch für sie aus.
Genau. Und so. Die meinten dann, ja okay, so wenn das halt ein Problem ist, dann fliegen die Jungs halt nicht mit.
Und dann
so.
Meinte die Begleitung halt nur, nee, ich fliege ja nicht. Und deswegen, und dann kam die andere Mitarbeiterin und hat dann den Mitarbeiter von dem Schalter, vom Check-in, ein bisschen beruhigt. Und
noch sich entschuldigt. Local, noch mit einer tadschikischen Mitarbeiterin.
Hat sich entschuldigt. Zweit,
haben
mit einer, genau.
Auch
haben Frieden gestiftet. Ja, ja. Währenddessen ist die Begleitperson, die so ausgerastet ist, abgehauen, weil die sich, glaube ich, nicht die Blöße geben wollte, zu sagen, oh, jetzt muss ich...
Nee, die wäre richtig mal. Explodiert, deswegen ist sie besser gegangen.
Deswegen ist sie besser gegangen, so, okay. Also war dieser Abschied auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, es war aber ist ja auch egal. Jedenfalls sind wir dann trotzdem in diesen Flieger gekommen, aber das wäre...
Tatsächlich, also wir standen ja, kurz da und es war schon wieder auf der Kippe, ob wir überhaupt aus diesem Land rauskommen.
Und dann hatte aber der Bundespolizist aus Tadschikistan, meinte aber, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir am Flughafen standen, überlegt wurde, am 15. April das Land komplett dicht zu machen.
Es wurde spekuliert, dass das Land am 15. komplett dicht macht und dass man dann gar nicht mehr rauskommt, weil es hätte wohl noch einen späteren Flug gegeben, der nach Frankfurt, der hätte am 18. gehen sollen oder so, aber da wurde gesagt, es ist total unwahrscheinlich, dass der geht, vermutlich wird das Land am 15. zugemacht. Es ist, glaube ich, also es ist nicht passiert, aber ob der Flieger gegangen ist, weiß ich auch nicht, vermutlich.
Das war zumindest zu der Zeit die Spekulation.
Der ist dann nicht gegangen. Zumindest habe ich vor einer Woche oder so eine E-Mail noch von der Post, von der Botschaft bekommen, weil wir noch in diesem Elefant-System drin waren. Also kurz zur Info, das ist so ein System, wo man sich quasi in einem fremden Land über die Bundesregierung oder über die Botschaft registrieren kann. Für solche Fälle, falls irgendwelche Ausreisesachen sind.
Eine Krisenliste ist
das. Krisenliste, genau. Dass du einfach informiert wirst. Und da waren wir halt noch mit drin. Irgendwie, ich hatte mich nicht abgemeldet und habe eben diesen Brief vom Herrn Botschafter dann bekommen. Und da stand eben drin, es wird sich jetzt gerade um einen zweiten Flug bemüht. Den ersten Flug haben irgendwie, keine Ahnung, 68 Leute wahrgenommen. Da waren wir auf jeden Fall Teil dieser 68 Leute. Und ja, dann scheint der zweite Flug auf jeden Fall nicht gegangen zu sein bisher. Stand jetzt.
Ja.
Aber wir sind dann irgendwie im Bus tatsächlich zu diesem Flieger gefahren und ich konnte es nicht glauben und ich dachte, naja, okay, jetzt bist du schon mal im Flieger, so weit waren wir noch nie und es war dann irgendwie morgens und es war eine total seltsame Stimmung und irgendwie war ich dann aber auch tatsächlich ganz froh, als wir dann mal in diesem Flieger saßen, ja. Weil dann war dann irgendwann auch einfach mal das Thema gegessen und was schön war, es gab relativ viel Platz in dem Flieger, das heißt, jeder konnte sich irgendwie so eine Bank nehmen und ich habe tatsächlich den ganzen Flug durchgeratzt bis eine halbe Stunde
vorher.
Ich habe
fast die ganze Zeit geschlafen.
Ich glaube, der ging 6 Stunden oder was?
7 Stunden waren es, glaube ich, oder 6,5 und ich habe wirklich auch, ich habe eine Stunde war ich wach oder so.
Einmal, ein, zweimal kurz auf Toilette und das war's. Genau. So, und dann wieder irgendwie.
Tja, und dann sind wir gelandet in München.
Ja,
tja. Und dann hatte uns das Land wieder.
Dann waren wir wieder da. Irgendwie komischerweise, ich habe ja erwartet, wir kommen dort an und es ist alles mit Maske und alle sind furchtbar ernst und so. Die ersten Leute, die mir begegnet sind, waren irgendwelche Flughafenmitarbeiter, die am Flugzeug standen, den Leuten Hallo gesagt haben. Das waren irgendwie so eher so Leute, die da mechanische Arbeiten machen oder irgendwie so Fluglotsen oder so. Keine Masken, kein gar nichts, mit den Leuten rumgeflaxt, die aus dem Flugzeug rausgekommen sind. Weil man hatte uns noch Desinfektionsmittel und Masken in die Hand gedrückt in Tadschikistan mit den Worten, das werdet ihr in Deutschland brauchen. Deswegen bin ich davon ausgegangen, wir kommen aus diesem Flugzeug, wir werden mit Kneifzange angefasst und irgendwie mit Vorsicht und Halbquarantäne irgendwo hin befördert. Das hat eigentlich einen Toten interessiert, ob wir da jetzt rausspazieren oder nicht.
Wir waren aber, glaube ich, der einzige Flug, der auch da gelandet ist an dem Tag.
Das ist also wirklich, aber die
Flughafen
waren...
auch ziemlich zu.
Also die waren alle extremst unbeeindruckt von uns und es hat niemand eine Maske getragen, weder die Bundespolizei am Flughafen noch die Angestellten. Es wurde zwar über Displays darauf hingewiesen, das soll man bitte und einen Abstand halten und so, aber irgendwie muss ich schon sagen, fand ich das so... Ich habe mich kurz gewundert, so, weil ich dachte, hä, da hast aber über Bayern in den letzten Tagen andere Sachen gehört und dann in München am Flughafen so lapidar empfangen zu werden, das hat mich erstmal verwundert. Aber also war jetzt, ich fand es jetzt nicht schlimm, aber war jetzt erstmal so, aha.
Okay. Ich fand es dann noch, noch interessanter, als wir dann S-Bahn gefahren sind. Also der Münchner Flughafen ist ja, wie wir spätestens seit der Stoiber-Rede ja wissen, ein bisschen weit weg vom Hauptbahnhof. Und da kein Transrapid fährt, mussten wir eben mit der S-Bahn fahren. Und das war eigentlich auch, also ich meine, die Leute haben halt so ein bisschen geguckt. Also man hat halt ein bisschen geschaut, dass jeder so seinen Abteil hat. Aber ansonsten war das ein relativ normales Gefühl und vor allem auch dann in der Bahn. Also wir haben dann Bahntickets gekauft und vor allem in der Bahn war relativ normale Stimmung. Der Zug war verhältnismäßig voll. Also es war jetzt kein Geisterzug, sondern da waren, naja, wie normal manchmal auch irgendwie so da 15, 20
wenn
Leute
im Waggon. Ist, ne?
Ja. So irgendwie. Und das ging da irgendwie seinen normalen Lauf. Und ich war einfach irgendwie froh, dann mal wieder tatsächlich auch in Deutschland zu sein und jetzt zu wissen, okay, du fährst jetzt Richtung Berlin und das Ganze mal so ein bisschen sacken zu lassen, das war schon ganz
ja, gut. War schon. Also ich meine, so abrupt wie der Abschluss war,
ja,
so gut war er vermutlich auch. Das, man weiß ja immer nicht, wie das in so einem Land endet. So, jetzt war in Tadschikistan das erstmal alles offiziell nicht so schlimm, aber das kann ja sehr, sehr schnell kippen. Das heißt, das große Problem ist, dass es dort einfach keine vorhandene Gesundheitsversorgung gibt. Wenn dort was passiert oder wenn dort wirklich die Epidemie richtig ausbricht und dort um sich greift, dann hast du einfach massive Probleme. Nicht unbedingt, weil du dann vielleicht Corona kriegst, sondern du musst dir halt nur ein Bein brechen. Und alleine das ist halt einfach schon ein medizinisches Grundversorgungsproblem, was dort schlecht gelöst werden kann.
Dann
kommst du da nicht weg.
Ja, wir hatten da auch während des, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erzählt hatten, aber wir hatten auch zwei, drei Situationen, während wir jetzt noch in Tadschikistan waren, bei unseren Gastgebern, wo ich auch dachte, oha, da hatten wir jetzt aber richtig Glück. Also, dass man mal irgendwie eine Kopfverletzung hatte, eine leichte, oder dann ist mal Glas zu Bruch gegangen aus so einem Glastisch, was alles zum Glück glimpflich davon ging, also glimpflich abgelaufen ist. Aber wo du sagst, okay, hätte da jetzt irgendwie, wäre da nicht eine dicke Hose gewesen und irgendwie der richtige Winkel, dass das Glas dann nicht doch im Oberschenkel steckt, dann wäre das da auf jeden Fall so gewesen. Und ich fand, da gab es zwei, drei Sachen, wo du echt dachtest so, okay, das ist hier gerade, also wie du schon sagst, es geht da nicht darum, irgendwie Corona zu haben, sondern es geht darum, wie ist die medizinische Versorgung in so einem Land, wenn wirklich mal irgendwie was passiert. Und
oder ein Autounfall oder was auch immer, weißt du, also kann ja
so. Weiß ich, dass sowieso keiner anschnallt.
Ja, ja, da schnallt sich kein Mensch an, die Autos fahren, wie sie wollen, die sehen auch aus, wie sie wollen. Und also da geht es ja nur darum, das kann dir ja immer irgendwas passieren. Und genau wenn dir das immer irgendwann passiert, bist du eigentlich dort schon am falschen Ort, egal ob Corona ist oder nicht. Ja. Bloß das Problem ist, wenn gerade noch Corona ist, kommst du halt nicht weg. Und dann
gibt es auch keinen Notfallarzt. Wir hatten uns da auch informiert, dachten, naja, gibt es hier nicht irgendeinen diplomatischen sonst was Arzt, wo du irgendwie was machen kannst? Nein, gibt es einfach
nicht. Erinnert ihr euch an den tadschikischen Sänger, der auch mit nach Deutschland geflogen ist mit seiner Handverletzung?
Ja.
Der ist auch ausgereist. Da war ein sehr bekannter tadschikischer Sänger irgendwie, der meinte auch, so musst du mal gucken, ich bin ja überall auf Plakaten zu sehen. Der konnte auch sehr gutes Deutsch.
Ja. Der wohnt in Frankfurt.
Der wohnt in Frankfurt und ist aber in Tadschikistan ein Star anscheinend. So wie ich das jetzt irgendwie so verstanden habe.
Er hatte eine goldene Jacke an.
Genau, und ist dann halt wieder auch zurück und musste sich behandeln lassen. Aber gut, ich wusste nicht, dass er in Frankfurt wohnt. Also
können
wir die letzte Minute streichen.
Der war meiner Meinung nach auf Tour und der war auf Tour in Zentralasien.
Okay.
Und hat sich aber den Arm verletzt bei einem Autounfall. Der wurde von einem Auto angefahren. Also in Tadschikistan, weil er auch nicht weggekommen ist. Also so hing, ich hatte mich kurz mit dem unterhalten, während ihr rauchen wart.
Ich hatte mich dann in München auch nochmal, die Geschichte dann auch nochmal
erzählt. Okay. Mir nicht, gut zu wissen. Naja, genau.
Du hast nur den Arm gesehen und wild reinspekuliert.
Ja, genau.
Er könnte Sänger sein.
Er muss ein Star sein. Er hat eine goldene Jacke und einen gebrochenen Arm.
Das Mikro ist ihm auf.
Naja, aber es war auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall nicht schön, in so einem Land da irgendwie verletzt zu werden. Ich hatte ja mal so eine Geschichte irgendwie in Thailand und war mal in einem öffentlichen thailändischen Krankenhaus und das war schon nicht geil, deswegen möchte ich mir nicht vorstellen, wie das irgendwie in Tadschikistan ist.
Haben wir das schon mal erwähnt? Zonenstufe 20 nach Mörser?
Ja, Zonenstufe 20.
Das ist diese Gefahrenzuschlagseinstufung. Es gibt von 1 bis 20 wohl und 1 ist sowas wie Deutschland, da wo irgendwie alles gibt. Gute medizinische Versorgung, dies, das.
Und 20 ist wie Tadschikistan, wo es nichts gibt.
Genau.
Ich habe mir das tatsächlich mal angeschaut, ich habe das mal gegoogelt, diese Tabellen. Es ist tatsächlich auch, also Afghanistan, Kabul ist da auch auf Stufe 20 und so weiter. Also es ist schon
Dementsprechend steigt auch das Gehalt der Mitarbeiter, die da sind. Also wenn man viel Geld verdienen will beim Auswärtigen Amt, geht man am besten in ein Land, wo eben die Zonenstufe ein bisschen höher zahlig ist. Aber
da hat man auch am meisten Spaß.
Da hat man auch am meisten Spaß und es ist am aufregendsten. Aber wenn halt was passiert, muss man auch dann so sagen, wenn wirklich ernsthaft was passiert, was es kann, dann bist du halt einfach am Arsch.
Ja, klar, dann kannst du 8 Stunden warten. Dann
musst du zusehen, wie du irgendwie da rauskommst, so schnell wie möglich. Und wenn es dumm läuft, ist es eventuell zu spät.
Ja.
Ne, natürlich, es ist nicht so gefährlich, wie es hier immer so oft dargestellt wird, oder zumindest wenn man selber so oft, da
wie du über
war, wenn man genau, also wenn man selber mal irgendwo war, man hört ja immer, was weiß ich, oh, geh da nicht hin und das ist ganz gefährlich und naja, das stimmt vielleicht auch, wenn man erstmal da ist und sieht, dass nicht alle 5 Minuten eine Bombe runterkommt, ist es was anderes. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich deswegen, weiß schon.
Also die Zeit, die wir da waren, fand ich jetzt nie als besonders bedrohlich oder gefährlich.
Gefährlich sind die Länder auch nicht.
Es ist aber auch einfach nichts passiert, ja? Wir sind da rumgefahren, waren, also ich war nie angeschnallt, weil ich es auch so ein bisschen dummerweise auch ein bisschen cool fand, mal irgendwie darauf scheißen zu können, die Vorzüge eines Diplomatenfahrzeuges. Aber nichtsdestotrotz, wenn da was passiert wäre, dann ist absolut, absolut dumm gewesen erstmal. Und wenn da auch unabhängig von Anschnallen was passiert wäre, dann hätten wir ein riesengroßes Problem.
Ja, naja, vor allem du wärst ja nicht angeschnallt gewesen.
Richtig. Naja, aber auch bei diesen ganzen anderen Unfällen, wo jetzt irgendwie Glas zu Bruch gegangen ist, weil jemand in die Tischplatte reingefallen ist, weil er gestolpert ist oder so. Das ist alles glimpflich ausgegangen, aber
hätte böse irgendwie enden können. Daneben.
Also, gehen da können. War eine ordentliche Portion Glück dabei und irgendwie, ja,
naja,
danke an unseren Schutzengel, der da irgendwie...
Ja, war tatsächlich dabei und ich glaube, was mir dann während dieser Zeit irgendwann klar geworden ist, ist, dass es egal ist, was passiert, du kommst da nicht weg und wenn du da irgendwie stirbst, wirst du dort begraben, weil es gibt keinen Flieger oder da passiert nichts. So, das ist irgendwie, ich glaube, da hatten wir ja auch schon mal irgendwie von gesprochen, aber so dieses Gefühl, dort wirklich gewissermaßen ja festzusitzen, oder wir hatten dann auch irgendwie es gab so eine traurige Geschichte von einem Tadschiken, der irgendwie in Deutschland gewohnt hat und seine Frau ist irgendwie gestorben in Tadschikistan. Und
der kann nicht kommen.
Er hatte sich halt irgendwie an die Botschaft gewendet, hat gesagt, gibt es irgendeine Möglichkeit, und dann kann er nicht Abschied nehmen von seiner Frau, kann nicht bei der Beerdigung dabei sein, kann das alles nicht machen, weil das einfach nicht geht, mit keinem Geld der Welt auch.
Ja.
Das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr besonders und war ein besonderes Gefühl auf jeden Fall, ohne da jetzt zu tief philosophisch drin rumkramen zu wollen, aber irgendwie, auch wenn du da, es war da so eine Weltkarte, war auch oben, also als wir oben waren, da in diesem Tischtennis,
auf der Tischtennis-Ebene,
Tischtennis- und Dart-Ebene, genau, war auch eine große Weltkarte und eines Abends haben wir uns da auch nochmal das angeguckt, oder ich habe ein paar Mal irgendwie auch geguckt und du siehst, okay, du hockst da irgendwo zwischen China und Afghanistan, irgendwo wirklich am anderen Ende der Welt irgendwie, einmal um die halbe Welt, und da habe ich das erste Mal so richtig irgendwie realisiert, wo du dich eigentlich aufhältst, weil du ja auch, du sprichst dort Deutsch, du bist da irgendwie mit der deutschen Botschaft viel im Kontakt, du bist ja auch in einer gewissen Parallelwelt dort, also wir haben ja jetzt nicht im Tadschikistan gelebt, wie vermutlich 90% der Tadschiken leben, sondern wir waren da ja absolute gehobene Klasse sozusagen,
ja.
Und ich finde, da irgendwie nochmal so kurz drauf zu linsen und zu sehen, so okay, du hängst jetzt hier gerade wirklich am anderen Ende der Welt fest und sei dir dessen nochmal bewusst, fand ich irgendwie nochmal einen besonderen Gedanken.
Du machst teilweise irgendwelche leichtsinnigen Sachen aus Spaß und so. Ich habe das manchmal auch, wenn ich dann so daran zurückdenke, genau, du hast so eine Handkreissäge und du kannst dir, ich habe noch nie irgendwie mit so einem Teil gearbeitet und es ist nichts passiert. Also es gab so ein bisschen raue Hände oder so, aber es hat sich keiner großartig verletzt, auch bei dieser Offroad-Fahrt, wir sind nirgends irgendwie einen Abhang runtergestürzt. Wir hatten keine Panne. Weißt du, es hätte ja auch sein können, dass irgendwie ein Reifen platzt oder so. Und dann sind wir halt 6 Stunden oder fahren halt 2 Stunden lang in eine Richtung auf einer unbefestigten Straße. So. Also natürlich passiert es auch und so, aber man soll es auch nicht beschreien. Aber ich bin dann doch immer wieder froh, wenn ich an sowas zurückdenke, dass wir immer bisher relativ glimpflich davon gekommen sind. Jetzt mal abgesehen von eurem Autounfall in Russland, aber aber.
Ja, dazu mal in einem anderen
Podcast. Dazu dann später.
Aber auch der ging ja glimpflich davon, muss man ja auch.
Wir sitzen ja noch hier und lachen darüber.
Ja, ja. Vor allem kleiner Funfact, wir waren angeschnallt. Ja. Wären wir nicht angeschnallt gewesen, das wäre richtig.
Das wäre ein Problem geworden. Das wäre ein Problem geworden.
Aber egal, das gibt es dann im Russland-Spezial von Bob Boyash.
Es ist zumindest sehr schön, wenn man die Wahl hat. Ne? Ich meine, ich hatte die Wahl zumindest in Tadschikistan und habe es nicht gemacht. Wenn dann was passiert wäre, dann wäre ich meines Lebens nicht mehr froh gewesen.
Aber die Wahl hat es in Russland
auch. Die Wahl hatte ich in Russland auch, aber in Usbekistan hatte man die Wahl tatsächlich nicht. Als wir nach Sagana gefahren sind zum Beispiel.
Ja, man hatte nur vorne.
Da hattest du nur vorne und hinten gab es keine Anschnallgurte. Das haben wir ja schon besprochen.
So also, habe ich das mit der Wahl noch gar nicht
Also wenn du halt dazu gezwungen bist, irgendwie dich in Gefahr zu begeben, dann ist das nochmal ein anderes Gefühl, als wenn du selber die Wahl triffst, zu sagen, komm, scheiß drauf, du machst das jetzt einfach nur mal, weil es geht.
Ja.
Und du mit keinerlei Konsequenzen rechnen musst. Das ist ein Stück Freiheit.
Ach, ja. Es aber ist ein Stück Freiheit. Es ist wie mit dem Rauchen. Ne?
Es ist, ja, genau. Es ist ein Stück Freiheit, aber du musst davon ausgehen, dass du eventuell später einfach mit den Konsequenzen rechnen musst. Und die Konsequenzen sehen in dem Fall dann halt extrem beschissen aus.
Ja, es ist wie wenn du Lungenprobleme kriegst und einmal vielleicht wegen Rauchen und einmal wegen Feinstaub. Und wegen Feinstaub in der Stadt, da beschwerst du dich. Und sagst, was? Feinstaub, das ist eine absolute Frechheit. Und beim Rauchen hast du es halt selber gewählt.
Ja, genau.
Aber gut, wir sind gelandet, wir sind in München, uns geht's gut.
Wir sind nach Berlin gefahren. Oh, geil, ganz witzige Geschichte. Wir können das ja auch offiziell machen, weil dieses Schlupfloch ist ja rechtlich gültig.
Ja.
Wären wir in Berlin gelandet, hätten wir uns 5 Tage isolieren müssen.
Na, und vor allem wären wir 2 Tage später gelandet, hätten wir auf jeden Fall 2 Tage in Quarantäne gemusst. Das heißt,
zwei Wochen
meine ich, entschuldige.
Wir sind genau zu einem Zeitpunkt gelandet, wo die Regeln quasi beschlossen waren, aber noch nicht in Kraft getreten waren. Wir sind genau an dem Ort gelandet, wo es nicht notwendig war, sich isolieren zu müssen. Ja. Das heißt, obwohl wir monatelang unterwegs waren und auch zumindest während der Konzertreise regen Menschenkontakt hatten, hatten wir keinerlei Einschränkungen, bis auf die für alle anderen auch schon Gold galten.
Ja, fairerweise muss ich sagen, wir waren auch 3,5 Wochen quasi isoliert in Tadschikistan. Wir haben das sowohl weißlich ja auch für uns gewählt, da nicht die ganze Zeit an öffentlichen Plätzen rumzuhängen und da irgendwie Sightseeing zu machen. Das heißt, wir haben ja da nicht rumgesessen, weil es ja nichts zu sehen gibt, sondern weil wir uns ja dem bewusst waren, so was das für eine Zeit einfach aktuell ist.
Mhm. Es ist auf jeden Fall abgesegnet worden vom Gesundheitsamt. Wir haben dann nochmal angerufen und haben uns das offiziell auch geben lassen. So, genau. Ihr müsst nicht in 2-wöchige Hausquarantäne.
Krass, und weil wir so diszipliniert sind, machen wir das ja gerade alles per Telefon miteinander.
Ja, genau. Das ist doch super gut.
Aber wir sind ja auch schon wieder, wie lange sind wir schon wieder hier? Einen Monat sind wir doch schon wieder zu Hause.
3 Wochen.
Drei Wochen. Und die ersten 2 Wochen habe ich auch nichts gemacht. Also ich bin nur raus zum Einkaufen.
Nee, klar. Ja.
Ich meine, die Regeln gelten ja hier genauso für uns wie für alle anderen auch. Deswegen ist ja gerade keine andere Wahl.
Aber wir sitzen hier ja auch jetzt nicht eng zusammengepfercht, sondern haben ja auch einen gewissen...
Den nötigen Abstand.
Auch zur Zeit in Tadschikistan.
Ja, richtig. Jetzt kann man doch nochmal abschließend, wie habt ihr euch gefühlt? Wie war das Gefühl zu Hause? Ich hatte irgendwie erstmal Probleme da anzukommen, weil ich irgendwie gar nicht gecheckt und irgendwie war mir auch alles, ich weiß nicht, es war ein bisschen schwierig, bin auch in ein Loch gefallen, die ersten 2 Wochen war ein bisschen schwierig für mich.
Ja, dem Loch schließe ich mich an, das war so, also ich glaube, die ersten 2 Tage war alles cool bei mir so, aber dann war es so ein ziemlicher Absturz und dann muss man sich selber erstmal sammeln. Dazu kommt ja aber auch noch, was hier nicht so ganz reingehört, dass du halt einfach als Musiker jetzt bis Oktober keine Jobs mehr hast so, und keine Konzerte mehr spielen kannst und so weiter. Also du stehst natürlich vor einer gewissen existenziellen Frage und Problematik, die diesen Podcast übersteigt und auch mich in den letzten Wochen etwas überstiegen hat. Insofern habe ich mal meine Couch als Wohnort vorgezogen.
Ich habe mir ein bisschen Werkzeug gekauft im Baumarkt und das war das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass wir in Deutschland sind, weil vor dem Baumarkt waren alle 1,5 Meter Klebestreifen auf der Erde, wie vor ganz vielen Läden. Und da an der Eingangstür stand ein Security, der darauf geachtet hat, dass nicht so viele Leute in den Baumarkt gehen. Und das gab es ja in Tadschikistan nicht. Und wir kamen ja wieder in einer Zeit, wo quasi hier in Deutschland schon diese ganze Krise mittendrin war. Also viele Maßnahmen wurden bereits getroffen, von denen wir zwar gehört, die wir aber selbst nicht erlebt haben.
Ja, das war ein bisschen so alienmäßig. Ich habe mich so ein bisschen alienmäßig gefühlt, weil du irgendwie aus einem Land kommst, wo das quasi keine Einschränkungen, also zumindest keine Einschränkungen, ein paar Empfehlungen gab irgendwie, aber keine Einschränkungen.
Ja.
Und dann kommst du irgendwie nach Deutschland und musst erstmal so verstehen, okay, wie wird das hier alles gemacht, und auch das erste Mal einkaufen, als ich da diese abgeklebten, also abgehangenen Supermarktkassen sozusagen gesehen habe, damit die Leute nicht zu stark in Kundenkontakt kommen, die Kassierer und Kassiererinnen. Das war erstmal so ein bisschen wie das, okay, das muss ich jetzt erstmal lernen, wie das hier alles so funktioniert, aber...
Ja gut, faire, also irgendwie, man muss fairerweise sagen, es gab diese Supermärkte in Tadschikistan, da wurde desinfiziert, wenn du reingekommen bist, da wurden diese Wägen desinfiziert und die Mitarbeiter haben Gesichtsmasken zumindest zu 80 oder 90% getragen. Und an den Kassen gab es sowieso diese Plexiglas-Dinger. Also die waren jetzt vielleicht nicht wegen der Epidemie, sondern die haben die sowieso einfach. Du hattest immer diese große Plexiglas.
Ich glaube, die haben sie da hingebaut extra.
War das extra?
Ja, die waren, anfangs waren die noch nicht da, später waren sie da.
Ach ja.
Und diese Klebestreifen auf dem Boden gab es da auch. Allerdings waren die näher zusammen und ich wusste auch nicht, ob die schon immer da waren oder nicht. Aber ich glaube, die waren erst seit Corona da.
Gab schon ein paar Sachen und ich muss aber sagen, also mir ging es gar nicht so in Deutschland. Das Einzige, wo es mir aufgefallen ist, ist, dass eben die Geschäfte nicht aufhaben, außer als Supermärkte. Mhm. Als ich hier am Hauptbahnhof angekommen bin und nach Hause gefahren bin, so hat die Sonne geschienen, die Leute waren draußen, waren im Park. Also ich finde, das Leben ist hier weitestgehend normal, bis hin zu verantwortungslos normal.
Mhm.
Soweit, also das würde ich schon sagen.
Also nach 2 Tagen war ich auch akklimatisiert, sage ich jetzt mal. Ich fand es eben nur, diese Klebestreifen auf dem Boden fand ich halt komisch, und dass du nicht einfach reingehen konntest. Das war aber, hattest du das einmal erlebt, dann ist es quasi auch normal gewesen. Von daher...
Aber schließen wir doch die Reise irgendwie ab. Das ist jetzt die letzte Folge offensichtlich.
Ja.
Die ist auch ein bisschen länger, aber das darf die auch mal sein.
War schön mit euch, Jungs.
Ja, sehe ich auch so. Ciao.
Ciao.
Ja, was sagt man? Ich glaube, es kommen noch ganz viele Abenteuer. Vielleicht nicht mehr dieses Jahr auf uns zu, aber wer weiß, wer weiß.
Naja, ist ja schon ein Abenteuer irgendwie, hier einfach jetzt zu sein und das ganze Jahr durchgeplant zu haben und jetzt erstmal die Pausetaste zu haben und zu sagen...
Das ganze Jahr ist im Eimer.
Ja, ist ja für sich auch schon was, aber ich glaube auch, und es war, glaube ich, eine der... besondersten Situationen, in denen ich mich jemals befunden habe, und ich glaube, das wird auch was sein, was man wahrscheinlich nochmal im Rentenalter auch nochmal erzählen wird.
Also da sagst du, lieber Enkel, hört den Podcast.
Ja, genau.
Sehr gut.
Ich bin froh, dass...
Ich erzähle es euch nicht, die 12 Stunden könnt ihr euch selber geben.
Ja, voll. Nee, ich bin froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, vor allen Dingen, dass wir, glaube ich, so wie wir entschieden haben, richtig entschieden haben, dass wir da und da hingegangen sind in dieser Zeit, dass wir das und das da und da die Möglichkeit hatten, unterzukommen. Unabhängig von dieser Corona-Krise fand ich die Konzerte total schön, das, was wir da erlebt haben. Ich glaube, Stichwort Kulturaustausch hat auf jeden Fall gefruchtet.
Ja.
Ich habe eine Menge mitgenommen. Ich glaube, viele einheimische Usbeken und Tadschiken haben auch sich an unserer Musik oder an eurer Musik mit meiner Unterstützung am Instrument irgendwie begeistern können. Und ich würde es jederzeit wieder tun.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also, das
war das alles wert.
Das war es alles wert. Und ich hoffe, das ist ansatzweise rübergekommen in diesem Podcast.
Ich finde es total schön, dass wir hier uns immer wieder versammelt haben an den verschiedensten Orten.
In meinen Zimmern.
In Philipps Zimmern, ja, in 3 verschiedenen Ländern auf 2 Kontinenten, muss man ja auch mal sagen.
4.
4? 4 Kontinente?
Nee, ich meine, 3 Länder.
Habe ich das nicht gesagt?
Hast du, ja?
Weiß ich nicht. Kann man ja nachhören, ist ja scheißegal.
Ja.
Auf jeden Fall meine ich 3 Länder und 2 Kontinente. Und dass wir da ein bisschen gemeinsam eine Form gefunden haben, das Ganze zu erleben oder nochmal zu erleben, und vor allem für mich war es immer super, das einfach zu verarbeiten, weil keine Ahnung, ich bin eh nicht so der Schreiberling, und das jetzt irgendwie alles aufzuschreiben oder mit wem zu teilen, keine Ahnung, also ich fand es auf jeden Fall die beste Form. Und was mich auch noch sehr gefreut hat, ist das Feedback zum Podcast, dass echt viele Leute geschrieben haben gesagt, voll geil, ich lache hier, das freut, also gibt mir irgendwie eine gute Laune, macht mir einen schönen Tag oder was. Und das ist auf jeden Fall auch schön, dass wir mit unseren Erlebnissen und mit unserem Gesabbel irgendwelche Menschen dort draußen auch noch erreichen und sie sich auch noch drüber freuen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Vielen Dank für das Feedback. Das gibt uns immer Mut und freut uns genauso. Genau, das wollte ich eigentlich auch noch sagen.
In dem Sinne sage ich danke für diesen wundervollen Trip, für dieses absolute Abenteuer, auch für diesen Podcast-Trip, für alle, die zugehört haben und auch an euch beide, dass wir das alles so durchgelebt haben, auch diesen Podcast quasi nochmal so alle Erlebnisse durchgekaut und nochmal durchlebt haben. Ja, was bleibt anderes zu sagen, als dass es immer schön ist, wenn Leute über uns lachen können.
Ja, deswegen. Absolut.
In 20 Jahren machen wir nochmal einen Podcast und erzählen alle Dinge, die wir jetzt aus verschiedensten Gründen nicht nennen können.
Ja.
Du meinst, dann ist alles so verjährt, dann können wir die Originalzitate nennen.
Die Originalsprache und
O-Töne, echte O-Töne die echten abspielen. O-Töne,
genau. Das macht man ja immer erst, wenn man so ein bisschen älter ist.
Und wir sind ja noch blutjung.
Dann kann man ja auch so ein bisschen auf Persönlichkeitsrechte scheißen und einfach mal frei von der Leber erzählen.
Wir fliegen einfach wieder in einen anderen Kontinent, in ein anderes Land, wo das alles nicht gibt.
Genau. Und dann kommen die harten Fakten auf den Tisch, die jetzt hier noch im Verborgenen geblieben sind, aber ihr könnt euch zu Hause ausmalen und in die Kommentare schreiben, wenn ihr geliked und abonniert habt, was wir eventuell noch erlebt haben könnten, wovon wir jetzt nicht gesprochen haben, aus verschiedensten Gründen. Soweit von mir. Das Feedback habe ich auch, ich habe gutes Feedback bekommen von meiner allerliebsten Person auf der ganzen Welt, meiner Mutter.
Hallo Mama!
Hallo Mama, meine hat auch gehört.
Meine Mutter, hallo Mama. Hubi, liebe Grüße aus Berlin. Das war wirklich, die meinte, sie hört sich das ganz gerne an, genauso wie natürlich auch nicht nur meine Mutter, sondern auch viele andere Personen. Also ich glaube... Ach, bla bla bla.
Hörst du es dir selber an?
Ist jetzt schon ein bisschen emotional, der
Moment. Ja, es ist schwierig, jetzt einen Absprung zu finden. Man möchte noch irgendwie so viele sentimentale Sachen sagen jetzt in den letzten
vier Minuten. Wir sagen einfach Tschüss und es wird auf jeden Fall noch weitere dieser Podcasts geben, sobald wir wieder reisen dürfen, sobald wir wieder reisen können. Wir werden die ganzen Reisen irgendwie auch nachholen. Vielleicht machen wir auch noch mal was zu anderen Ländern. Das heißt, diese Reihe ist jetzt für Tadschikistan zwar beendet, aber... Es wird weitergehen, so von
das
daher.
Mit meiner Mutter war ein Scherz, ne? Ich habe noch andere Freunde.
Ach so.
Du hast noch mehr Freunde als deine Mutter.
Okay.
Aber ich wusste gar nicht, dass sich noch mehr Menschen leiden als deine Mutter.
Sowas kann auch nur eine Mutter lieben.
Ja, stimmt.
Ach, und mit dem Satz wollen wir uns verabschieden.
Ciao.
Tschüss. Schön war's. Tschüss.